Unfassbar. Ich habe dir gesagt, dass die Hightech-Media ist nicht unbedingt
Ja.
mein Bereich, sag mal.
Was hast du denn jetzt anders gemacht als gestern?
Was habe ich gemacht gestern? Ja, rumprobiert.
Ausfahrt Salersee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Iserlohner Eishockey-Geschichte.
Ja, herzlich willkommen zur Ausfahrt Salersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Iserlohner Eishockeys. Lange hatten wir Pause. Es gab ja auch zwischenzeitlich Wichtigeres zu tun. Wir mussten mal eben gerade die Klasse halten mit den Iserlohn Roosters, was wir dann zum Glück auch erfolgreich geschafft haben. Und das heißt, wir sind jetzt ununterbrochen seit 23 Jahren in der DEL. Und unser heutiger Gast war in unserem allerersten Jahr in der DEL dabei. Und darüber freuen wir uns jetzt besonders. Herzlich willkommen, Terry Campbell.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich für die nächste Zeit ein bisschen zum Austauschen und Reden und Quatschen.
Ja, wir freuen uns sehr. An meiner Seite ist natürlich auch wieder Frieder Mengel. Hi Frieder, schön, dass du
guten
dabei
Tag.
Bist.
Ich freue mich auch, Terry.
Hallo.
Der Weggefährte.
Hi, servus. Hallo, hallo.
Ja, genau. Ich hatte es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Du bist ein Kind der ersten Stunde, was das DEL-Eishockey in Iserlohn angeht, hast aber schon mal mit einer ganz kurzen Unterbrechung 2 Jahre vorher schon mal für die Roosters oder damals noch für den Iserlohner EC deine Schlittschuhe geschnürt. Aber da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. In unserem Podcast geht es ja nicht nur um die Zeit, die unsere Gäste in Iserlohn verbracht haben, sondern es geht natürlich auch darum, was haben sie davor und was haben sie danach gemacht, vor allem wo erwischen wir sie heute? Das ist meistens so die Eingangsfrage. Terry, wo erwischen wir dich gerade? Wo bist du jetzt? Weil wir sind ja online zusammengeschaltet und nicht live.
Okay. Ich bin in Ingolstadt, in meinem Esswohnzimmerbereich, mit Kaffee nebenbei. Die Kinder machen die Hausaufgabe und ich bin quasi in Ingolstadt seit 2000, 2001.
Das heißt also, da bist du, hast du dich irgendwann entschieden, nach deiner professionellen Eishockey-Karriere da auch quasi deinen neuen Lebensmittelpunkt aufzuschlagen und deine zweite Karriere zu starten?
Ja, ich habe nach meiner schönen Zeit in Iserlohn, habe ich dann 3 Jahre hier in Ingolstadt gespielt, meine jetzige Frau kennengelernt. Und nach die 3 Jahre, wo ich hier gespielt habe, habe ich weitergespielt in verschiedenen Vereine, aber sozusagen die Heimbasis seit 2000, 2001 ist hier in Ingolstadt.
Und was machst du heute beruflich? Also wir wissen, spoilern da schon mal, du bist immer noch ja in Sachen Eishockey unterwegs und was machst du gerade genau?
Seit gute 13 Jahre so bin ich hauptamtlicher Trainer bei Ingolstadt hier im Nachwuchsbereich. Ja, quasi nach meiner Spielzeit hat ein ehemaliger Spieler damals, die sportliche Leiter, hat auch in Ingolstadt hier gewohnt, hat mich angerufen und gefragt, ob wir wollen hier in Ingolstadt mit dem Nachwuchs ein bisschen was aufbauen. Und ja, gesagt, ich mache das jetzt 13 Jahre. 14 verliert man die Zeit Jahr zu Jahr, aber seit einer guten Zeit mache ich hauptamtliche Trainer hier in Ingolstadt, nebenbei Englisch, Sport an der Schule, gleich hier in der Gegend, als Nebenjob.
Und welche Mannschaft trainierst du in Ingolstadt zurzeit?
Ich bin der U13-Trainer. Bin auch eigentlich hauptamtlich für die jüngere Bereich, sag mal, vom ja, quasi Laufschule U7 bis zum U13. Benötige ist, helfe ich bei der U15 aus, aber eher im jüngeren Bereich, die jüngeren Kinder tätig.
Dann lass uns doch mal ein großes Stück zurückgehen. Deine eigenen ersten Gehversuche hast du ja in Kanada gemacht. Du bist gebürtiger Kanadier aus der Region Ontario und hast das professionelle Eishockeyspielen an der Universität gelernt und hast da ja schon da sehr, sehr eindrucksvoll deine Scorer-Qualitäten unter Beweis gestellt. Also ich habe da, wenn man im Internet recherchiert, hältst du den Rekord eigentlich immer noch? Also ich hatte gelesen, dass du in 4 Spielzeiten 170 Scorer-Punkte an deiner Union Dutchman geholt hast. Steht der Rekord noch? Ja.
Die Name kenne ich nicht, aber vor ein paar Jahren hat jemand das sozusagen gebrochen. Und es ist schon gehalten für eine längere Zeit, aber mein Gott, Rekorden sind da, dass die gebrochen wird. Und es war eine sehr schöne Zeit. Und die Uni-Zeit, Studium und Eishockey spielen, die typische College-Leben, war sehr schön.
Und jetzt muss ich natürlich mal fragen, also ich meine, Frieda und ich hatten uns beide gewundert, als wir dann in deine Vita geguckt haben. Das Erste, was wir jetzt in diesem Podcast schon gelernt haben, war, es gibt auch Eishockey in Gendorf. Und das wussten wir bis dato nicht. Und ich meine, dass man als junger Mensch dann über den großen Teich geht und woanders seine Schlittschuh schnürt, vielleicht auch in Deutschland, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber wie kommt man bitte schön nach Gendorf?
Ja, das ist eine schöne Geschichte. Oder was heißt schon, es ist wie Schicksal, sag mal so. Ich habe, wie gesagt, die 4 Jahre lang mein Studium gemacht und College Eishockey gespielt. Und ein Kumpel von mir hat sich beworben für ein sogenannten Traveling Team, wo ein Coach ladet verschiedene, wer will, zahlt man $1,000 oder so, fliegt rüber und spielt in verschiedenen Vereine mit der Hoffnung, dass jemand dich sieht und sagt, ja, wir würden gerne dich als ein Ausländer-Importspieler haben. Das hat mein Kumpel gemacht und er ist Gendorf, die nie Ausländer oder Importspieler gehabt, ganz neue Regionalliga, 4. Liga damals, haben gesagt, ja, okay, wir probieren aus und haben mein Kumpel und noch einer genommen. Und wir haben die Kontakt aufbehalten und gesagt, der andere wollte nicht zurückkommen für ein zweites Jahr und ein Platz frei ist, ob ich Lust habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch nicht ganz genau gewusst, was ich machen will mit 22. War kurz die Möglichkeit, nach England Eishockey zu spielen. So im Prinzip war zwischen Deutschland und England, aber ich habe es glücklicherweise entschieden, für Deutschland mit meinem Kumpel ein paar Jahre zu spielen. Und nur deswegen, wie gesagt, hätte nie diese Tourmannschaft oder mitgemacht und Gendorf gefunden oder DM gefunden. Dann, God knows, keine Ahnung, was ich hätte gemacht. Aber ja, so das war 1991. Ja, habe ich gedacht, ja, ich spiele 1 oder 2 Jahre, dann zurück nach Kanada. Aber so ist das Leben, bin immer noch da.
So ist das Leben, genau.
Ja, wir haben uns dann ja auch mal ein bisschen deine Statistiken in Gendorf angeguckt, in der Regionalliga Süd. Du hast, glaube ich, wenn das stimmt, 2 Jahre dort gespielt.
Genau.
Und hast in der ersten Saison hast du 111 Punkte gemacht, 60 Tore und 51 Assists und hast dann in der zweiten Saison in 42 Spielen 140 Punkte gemacht. 56 Tore und 84 Assists. Ich denke mal, in Gendorf hältst du heute noch den Rekord.
Ja, das weiß ich nicht. Es war eine sehr schöne Zeit und wie gesagt, mit einem Kumpel von mir in einer Reihe zu spielen, war eine schöne Zeit und eine riesige Gaudi. Ich glaube, von 14 oder 15 Mannschaften waren wir Vorletzte, aber die Jungs in die Team waren echt, echt spitze. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Eishockey-Niveau natürlich nicht die höchste. Aber super nette Leute und war eigentlich ja super Platz zum Anfangen, zu beginnen und ja, haben wir sportlich war in Ordnung, haben wir nicht die Meisterschaft oder so gewonnen, aber ich habe meinen Job gemacht und gut harmoniert mit meiner Kollegin und ja, aber da denkt man nicht mehr, habe ich keine Ahnung, wie viele Punkte oder so von damals, aber schon, dass ihr wisst.
2 Minuten wegen Nachhakens.
Aber ich habe das, glaube ich, Thiel Fowler auch schon mal gefragt. Ist das denn wirklich so der ideale Start für eine professionelle Eishockey-Karriere? Weil wenn man jetzt quasi von einer relativ gut organisierten Uni kommt und dann in die Regionalliga wechselt, machen wir uns nichts vor, das war auch damals schon in Deutschland ja dann doch eher, also da hat ja kaum einer professionell gespielt. Die meisten sind ja einem anderen Job nachgegangen. Dementsprechend warst du ja wahrscheinlich, musstest du dich nicht groß anstrengen, um da auch als Topscorer herauszustechen. Das heißt, darunter leidet ja wahrscheinlich dann schon automatisch ein bisschen die Professionalität, weil wenn man sich nicht lange strecken muss, um trotzdem der Beste in der Mannschaft zu sein, das ist ja nicht gerade leistungsfördernd, oder?
Na, aber ich bin rübergekommen mit einem total offenen Kopf, oder wie man das heißt auf Deutsch, wie sagt man, einfach Erfahrung zu haben, eine schöne Zeit zu haben, Eishockey zu spielen und wie gesagt, mit den Gedanken, nach 1 oder 2 Jahren, okay, war ein schönes Erlebnis und das war's, zurück nach Kanada. So eine Profikarriere habe ich, oder Professionalität habe ich nicht so dran gedacht oder war mir nicht so wichtig mit 22. Es war rüberkommen, Eishockey spielen, Spaß haben, Deutschland kennenlernen und so weiter. Aber ja, es war mir nicht so wichtig, die Professionalität. Es waren super nette Leute, super Kamerad. Die Jungs in die Mannschaft und die Fans waren immer sehr nett. Wie ein kleiner Dorfverein. So in dem Sinn war eine sehr schöne Erfahrung und auch nicht vergessen, dass zu dem Zeitpunkt war die Ausländerregel nur 2 Ausländer pro Mannschaft und natürlich auch an einem guten Tag 1,70 Meter Kanadier in die obere Bereich, von nur 2 Plätze frei sind aus Ausländer. Ich war kein schlechter Spieler, aber natürlich haben die Qual der Wahl und die suchen 2 aus. Ich glaube, Mike Bullard oder ehemaliger NHL-Spieler, wie die alle heißen, hatte ich nicht so gute Karten, da gleich oben zu spielen. Aber nach ein paar Jahren mit meiner ersten Ex-Frau ziemlich ernst geworden. Und dann haben wir mit den Gedanken gespielt, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, höherklassig zu spielen. So, aber wie gesagt, gleich am Anfang waren nicht die Gedanken, irgendwie da ganz oben mitzuspielen. Das ist zufällig auch gekommen, aber die ersten 2 Jahre waren ein guter Anfangspunkt und eine sehr schöne Zeit.
In der Liga dann im nächsten Jahr dann auch schon in der Oberliga Süd wiedergefunden, beim SC Rissersee. Sicherlich ein sehr schöner Ort, um Eishockey zu spielen, wenn nicht sogar einer der schönsten in Deutschland, meiner Meinung nach.
Aber sehr schön, ja, das stimmt. Ich war später am Ende meiner Karriere in Tulz, war auch da unten auch sehr schön. Aber ja, meine dritte Saison habe ich in Garmisch angefangen, meine dritte Saison, ja, genau.
Genau, und bist dann noch nach Bietigheim gewechselt in der Saison? Und jetzt mal den Schritt.
Genau, genau.
Genau, und dann um den Schritt zu machen in der Saison da drauf. Kam dann auch die erste Anfrage aus der DEL mit Weißwasser.
Ja, genau. Es war damals war die Gedanken, sollte ich die Möglichkeit höherklassig, dann natürlich, wenn ein Kanadier mit einem deutschen Pass steigen die Chancen. Das ist ganz klar. Aber das war nicht der Grund, dass ich geheiratet habe, aber natürlich nach die Hochzeiten so war der Gedanke vielleicht ja doch eine Möglichkeit, aber es hat ein paar Jahre gedauert. So in Garmisch, wie gesagt, als die halbes Jahr dort als Ausländer, dann die letzte halbes Jahr in Bietigheim und dann habe ich einen Spieleragent gehabt und gemeint, dass in Weißwasser die alte Ostdeutschland oder DDR könnte vielleicht das schneller gehen mit deutschem Pass. Hat nicht ganz geklappt. Und dann zurück in Bayern nach Deggendorf, auch eine schöne Zeit. Und dann Kontakt mit Augsburg gehabt. Und die haben Interesse gezeigt. Genau, und eigentlich ab da habe ich meinen deutschen Pass bekommen. Und ich glaube, das war der Jahr, wo dieser Bosman-Urteil ist gekommen. Und ja, dann war mehr Ausländer oder mehr europäische Spieler dazugekommen. Aber ja, das war eigentlich meine erste, ich glaube, das war 96 oder so in Augsburg, habe ich meinen deutschen Pass. Und eigentlich dort ja, war die, ja, sag mal, Höheklasse gespielt. Also, na, eigentlich Weißwasser. Ich war immer noch Import, Ausländer, mit dem Gedanken, dass irgendwann mittendrin im Saison würde ich meinen deutschen Pass bekommen, was nicht geklappt hat. Aber die haben die Lizenz, glaube ich, von einem, oh Gott, ich weiß nicht, ob das Rosenheim war oder keine Ahnung, aber die, ich weiß nicht, wer das war, aber die haben dann in dieser DEL gespielt.
Also die Lizenz?
Sozusagen war ich. Ich weiß nicht, von wem damals die Lizenz, die...
Kannst du auch nicht sagen.
Die war irgendwie...
Die Rosenheimer Lizenz, die haben die Roosters bekommen, damals.
Okay.
Ich glaube, Weißwasser und ja, die heutigen Eisbären Berlin, die wurden damals aufgenommen in die DEL.
Ja,
ja, kann schon sein. Aber dort war eigentlich mein erstes sozusagen DEL-Jahr, aber quasi als dritte Ausländer, so habe nur sporadisch gespielt, 12 oder 13 Spiele gemacht. Und wie gesagt, nach Weißwasser, Deggendorf, und irgendwann habe ich meinen deutschen Pass und bin nach Augsburg gegangen. Hm. Wenn ich so richtig erinnern kann, so lange her.
Ja.
Da hast du dann die Saison 96-97 in Augsburg gespielt, hast 45 Spiele gemacht für den AEV. Ja, und nach der Saison ging es dann in Augsburg für dich nicht weiter, sondern es kam die Anfrage des Iserlohner EC.
Kam, ja, genau. Ja, bitte?
Ja, kam die über Greg Poss oder wer hat dich damals kontaktiert?
Ich war in Augsburg mit Craig Streu und natürlich mit dem Bosman-Urteil war lauter gute Spieler. Und sag mal so, als erstes Jahr und in die DEL vom Punkte oder wie man das nennt, war nicht so optimal, war ein gutes Niveau. Und haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich kriegen wir kein Angebot für nächstes Jahr, eine weitere Saison in Augsburg. Und noch einer Kumpel in Augsburg, Verteidiger Rob Mandel, ist befreundet mit Greg Poss. Und habe gewusst, dass Craig und ich wahrscheinlich einen neuen Verein suchen müsste. Und der Rob Mandel hat bestimmt Greg Poss gesagt, ja, das sind zwei Leute mit deutschem Pass da unten oder hier unten. Sind kein schlechter Spieler, vielleicht werden die interessant für Iserlohn. Ja, dann natürlich Kontakt mit Greg Poss und Iserlohn. Und wir beide, Craig und ich, zusammen nach Iserlohn gegangen. Ja, so wie gesagt, so ist es gelaufen.
Ja, und da hast du auch dann direkt auch deine Scoring-Monster-Qualitäten wieder unter Beweis gestellt, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass du da sofort auch bei den Fans eingeschlagen bist. Also natürlich sind die Iserlohn-Fans dafür bekannt, dass sie gute Spieler schnell in ihr Herz schließen, aber das war bei dir, glaube ich, schon außergewöhnlich. Und was denkst du, was war der Grund, dass du so schnell und so gut angekommen bist in Iserlohn?
Ich habe mich vom Anfang an wohl gefühlt, wie Teamkameraden, super Stimmung unter uns, ein guter Trainer. Und ich sage das immer, es ist... In der DEL natürlich mit so vielen guten Spielern und mehrere Ausländer und so weiter, Es ist nicht selbstverständlich, dass man in der zweite oder erste oder zweite Reihe war meistens in meinen DEL-Zeiten in der dritte oder vierte Block. Und natürlich in der dritte oder vierte Block musst du einen anderen Weg finden, deine Leistung zu bringen, ob das gut defensiv spielen und so. Und ich habe das gut angenommen in DEL-Jahren. Aber dafür waren die Punkte vielleicht nicht allgemein so hoch. Aber in die zweite Liga, wenn Craig und ich angekommen sind, haben wir sehr gut zusammen harmoniert vom Anfang an. Unser Fünferblock oder so, mit Thomas Carlson damals und Jonas Lufström. Ich glaube, der Stefan Klau, die ehemalige, war die andere Verteidiger, haben wir von Anfang an einfach richtig gut harmoniert. Ja, und es ist einfach gut gelaufen, Selbstvertrauen vom Trainer. Und ja, haben wir unsere Leistung gebracht, gut harmoniert. Und es ist einfach super gelaufen von der sportlichen Seite. Aber ja, so, das war die, von der sportlichen Seite, wenn man das so, wahrscheinlich mein bestes Jahr, die zwei Jahre. Aber es hat gut geklappt, aber die Punkte und es ist von alleine gekommen, war nicht so muss. Schon, dass es gut gelaufen ist, aber das ist und war nie die On-All für mich, nur Punkte zu machen. Eher ein all-around guter Spieler zu sein, aber wie gesagt, wenn man gute Spieler auch in dein Block hat, dann läuft das halt.
Ja, war vielleicht auch wirklich der große Vorteil, dass du mit Greg Stroy schon jemand hattest, mit dem schon zusammengespielt hattest und da ihr da euch auch nicht mehr großartig aufeinander einstimmen musste. Wusstest du, bevor du nach Iserlohn gegangen bist, was von dem Standort, wie war dein erster Eindruck? Also wusstest du, was dich da erwartet?
Ich habe nicht viel davon gewusst, nur weil ich habe mit Teamkollege oder die sie ein bisschen auskennt, hat nur vor von was für eine tolle Atmosphäre und Stimmung dort ist. So ja, es war echt beeindruckend, dort zu spielen, mit die tolle Stimmung, Atmosphäre hat gestimmt. Und ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, die Publikum ist, sag mal so, die halbe Miete ist nicht unbekannt, dass gegen Iserlohn und in Iserlohn ist nicht immer angenehm, sag mal so, als gegnerische Mannschaft dort zu spielen. Und da hat es gestimmt, die Publikum war super, ja, total hinter die Mannschaft. War echt schön.
Eine Frage, die wir auch öfters mal wieder stellen, ist, wie sehr hat dich denn die Atmosphäre, wie sehr hat die Atmosphäre dein Spiel beeinflusst? Also hast du einen Hexenkessel gebraucht oder hat dich ein Hexenkessel eher gehemmt oder nervös gemacht? Also wir haben da ja auch schon unterschiedliche Antworten bekommen. Meistens hat es natürlich gepusht. Wie war das bei dir?
Ja, natürlich, mit so einem tollen Publikum hilft schon. Und wenn die sportliche Seite läuft und funktioniert, und dann hast du dazu diese Stimmung am Rücken. Es ist echt ein schönes Gefühl. Natürlich war nicht mitten im Spiel auf dem Eis. War ich zu fokussiert und konzentriert an Spiel und was auf dem Eis passiert, aber natürlich zu der Wechselbank oder nach einem Tor, dann hast du ein paar Sekunden das zu erleben und zu merken. Und war echt große Unterstützung und ja, das ist kein Geheimnis, dass die Iserlohner Fans sind bekannt als super, super Stimmung mache, sag mal so.
Ja, es lief ja dann in der Saison auch von Anfang an sehr gut. Ihr habt in der Vorrunde den dritten Platz erreicht. Allein um die nochmal jetzt die Namen ins Gedächtnis zu rufen. Meiner Meinung nach hattest du damals mit Jonas Löfström und mit Greg Streu in der ersten Reihe gespielt. In der zweiten Reihe hatte man dann die Strategen Fowler, Todd Sparks und Butzi Geiler, die, glaube ich, in jeder Eishalle gefürchtet waren als Gegenspieler. Und Leute wie Dean Seymour, Lars Müller und so noch immer in der dritten Reihe. Also es war damals schon ein sehr starker Kader. Ian Wood im Tor. Also die Mannschaft war wirklich eine sehr starke Mannschaft damals.
Ja, definitiv. Natürlich außerhalb die Eisfläche waren wir sehr gut oder von der Atmosphäre unter uns war gut. Und natürlich, das hilft, wenn man auf dem Eis ist und die Zusammenhalt. Aber das stimmt, war eine starke Mannschaft. Gute Spieler, jeder Spieler hat seine Rolle. Jeder hat seine Rolle super gemacht. Und dieser Kampfgeist mit etwa Talent, diese Mischung und dann die super Publikum. Ja, dann läuft es nicht von alleine, aber bist in einer guten Position, dass es gut läuft mit diesen Faktoren, alle zusammen. Und ich glaube, das war auch wichtig. Super Teamkollegen, meine Block war gut, die andere Block hat ihre Rolle super gespielt, gute Trainer, super Publikum. Was braucht man mehr? Es ist eine Top-Voraussetzung, wohl zu fühlen und gut zu spielen.
2 Minuten wegen Check gegen Kopf und Nackenbereich.
Jetzt hast du ja das Glück, dass du die wildesten Jahre des Iserlohner Eishockeys verpasst hast. Mit wilden Jahren meine ich, dass einige deiner Mannschaftskollegen, die haben sie noch erlebt und auch die haben nicht immer gewusst, wann jetzt ein Gehalt kommt und ob es überhaupt kommt. Und du bist ja zum IEC gekommen, als er ja von Jochen Fieler und Wolfgang Brück schon relativ solide geführt wurde. Und das war ja damals auch immer die Diskussion mit anderen Vereinen, die da unter Umständen etwas über ihren Verhältnissen gelebt haben, dass Iserlohn da immer bedacht war, wirtschaftliche Vernunft vor sportlichen Erfolg zu setzen, was nicht jeder Verein da so gesehen hat. Du konntest eigentlich da entspannt und auch ja zumindest wirtschaftlich entspannt Eishockey spielen. Hast du da auch in deiner Karriere Stationen gehabt, wo das nicht der Fall war, wo du wirklich dann halt auch so eine Art Existenzsorgen haben musstest?
Wenn ich zurückblick, eigentlich war nie ein Problem in dem Sinn, hat eigentlich nie ein großes Problem mit die Gehalt oder die, ja, was man verdient, mehr oder weniger von Jahr zu Jahr. Es war immer unterschiedlich, aber dass ich hätte 1 oder 2 Monate warten müssen oder so, war nicht der Fall, Gott sei Dank. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Einzige leider am Schluss meiner Karriere in Bad Tölz war irgendwann mitten im Saison ist
rückwirkend.
Sachen wird nicht bezahlt oder war ein bisschen Geld am Tisch gekommen und dann hat man dann Insolvenz melden müssen mittendrin, obwohl wir echt zu dem Zeitpunkt erfolgreich war und ein super Team. Aber über die Jahre kenne ich nicht so gut aus, aber dann leider sind mehrere Schulden aufgetaucht und haben wir Insolvenz und Theater durch die ganze Finanzamt und so. Aber das war eher fast am Ende meiner Karriere. Das war die einzige eigentlich Mal, wo sowas passiert ist.
Ja, du sagst ja Ende deiner Karriere, das war ja dann 2009, da warst du ja dann auch quasi schon 41, ne?
Ja.
Das heißt, da muss man ja dann sowieso vielleicht langsam drüber nachdenken, wenn man nicht unbedingt Jaromir Jagr heißt, da vielleicht sich ein zweites Standbein aufzumachen. Dann bist du ja dann quasi von Bad Tölz auch wieder zurückgegangen, also quasi von wo du hergekommen bist. Also du hast ja quasi in den unteren Ligen in Deutschland angefangen und hast ja dann auch mit Pfaffenhofen in der unteren Liga deine Karriere, deine Eishockey-Karriere ausklingen lassen. War das nochmal jetzt nochmal im Vergleich quasi als 22-Jähriger in der fünften Liga und als 41-Jähriger nochmal auf so einem Niveau zu spielen? Wo war da der Unterschied?
War auch eine schöne Zeit. Wie du sagst, war langsam die Zeit, wo meine Frau sagt, ja, hallo, bis 40 Jahre alt, spinnst du, solltest vielleicht was anderes machen. Aber das Pfaffenhofen nur 20 Minuten Fahrzeit, war immer noch fit oder sag mal gut drauf und hab gedacht, ein paar Euro kann ich dort verdienen, nicht viel. Muss ich sagen, in dem Zeit nach Bad Tölz habe ich ein Jahr lang Streetworker hier in Manching ist gleich neben Ingolstadt. Streetworker, Jugendbetreuer hatte ich ein Jahr gemacht und gleichzeitig in Pfaffenhofen gespielt. Und das war ungefähr an dem Zeit, wo mein ehemaliger Kollege, der Peter Bares, sportlicher Leiter damals, mich angerufen und gesagt, wir wollen was hier tun im Eishockey-Bereich. Und war die Entscheidung, weiter Streetworker mit den Jugendlichen in Manching durch die Straße folgen und beim Graffiti oder irgendwelche hinterherlaufen oder auf dem Eis stehen und mit Kindern arbeiten. Und war kein schwere Entscheidung. Deswegen bin ich zum Nachwuchsbereich gekommen. Mein 2 Jahre in Pfaffenhofen und dann war Schluss mit Eishockey, sozusagen, spielerisch.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Gehen wir nochmal ein Stück zurück.
Gehen wieder zurück in die Saison 97-98. Ihr habt dann in der Meisterrunde Platz 1 belegt und seid dann in den Playoffs im Viertelfinale gegen den ERC Freiburg in 2 Spielen weitergekommen. Und im Halbfinale stand dann eine fast legendäre Serie gegen den EC Bad Nauheim an. Da ist ja unheimlich viel passiert in den letztendlich 3 Spielen. Es gab eine Schlägerei beim Warmmachen auf dem Eis in Bad Nauheim innerhalb der Spieler. Es gab eine Schlägerei zwischen Greg Poss und Frank Carnevale. Und es gab natürlich den Tod von Mark Tevens.
Genau. Ja, war eine heftige Series. Es war alles dabei. Natürlich die Tod von meinem Spielerkollege, mein schlimmer geht's nicht. Der Mark Tevens kommt aus meiner Gegend. Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber den Namen natürlich habe ich gewusst und vom damals den Namen erkannt. Und dann plötzlich hört man, dass ein Spieler gestorben ist. Das war ganz schön heftig. Und dann die Series dazu. Ich weiß, dass die Nauheimer damals war eine ziemlich erfahrene Mannschaft und die haben einen Weg, keine Ahnung, gefunden. Ich glaube, wir waren vielleicht eher so, die sagen, die Favorit. Aber die waren eine erfahrene Mannschaft mit guten Spielern und leider haben wir die Series verloren.
Genau, und ich glaube, noch vor dem Playoffs hast du auch schon damals sehr frühzeitig deinen Vertrag in Iserlohn verlängert. Hattest du Angebote?
Oh Gott.
Gab es da Anfragen auch wieder aus der DEL oder hast du dir gesagt, ich möchte gerne noch ein weiteres Jahr in Iserlohn spielen, weil es mir so gut gefallen hat?
Ja eigentlich so war es. Ich habe mein erstes Jahr gespielt und hat mich so gut gefallen. Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen oder war nie ein Gedanke, irgendwo anders zu wechseln. Und für ein paar Euro mehr habe ich für die zweites Jahr einen Vertrag bekommen. Und ja, aber war kein ich zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Agent gehabt oder so und nichts versucht irgendwie anders oder unterzukommen. Und ja, war gern für ein zweites Jahr bin ich geblieben. Hat alles gepasst und nicht nur vom sportlichen Seite, von der Professionalität und wie die Family hat wohl gefühlt. Muss ich jetzt sagen, bei der Family Michel, 2 Jahre habe ich dann, ja, 1 Jahr gespielt, gewohnt. Und dann habe ich gewechselt, wahrscheinlich leider. Und dann für die erste DL-Jahr bin ich zurück zu Family Michel, wer Freunde immer noch bis jetzt und haben sozusagen auch über mich gekümmert. Sehr nette Leute. Das hat auch natürlich viel geholfen und hat mich wohl gefühlt. Aber für die ersten 2 Jahre war klar, ich wollte die 2 Jahre dort bleiben.
Dann hast du dann doch ein Angebot aus der DEL bekommen, ausgerechnet ja beim damals größten Rivalen Moskitos Essen, die ja aufgestiegen waren. Rein sportlich, wenn man nur auf die Statistiken blickt, jetzt nicht unbedingt eines der erfolgreichsten Jahre, aber wie war es denn generell für dich? Ich meine, worauf du dich einlässt, das musste dir ja klar sein. Da hast du ja schon geschmeckt, was zwischen den beiden Fanlagern zumindest abläuft, aber wie bist du da angekommen? Wie war dein Jahr in Essen?
Ja, es war kein gutes Jahr, sag mal so. Und natürlich mit 2 ziemlich gute Jahre hinter mich. Und Iserlohn, was wir früher darüber gesprochen haben, mit einfach finanziell korrekt und nicht übertrieben und so. Und die Verdienst, was ich gehabt habe, war in Ordnung. Aber dann ist Essen gekommen und hat deutlich mehr angeboten. Und natürlich dann überlegt man zweimal, obwohl die Zeiten in Iserlohn super waren, aber die Angebot war nicht schlecht. Habe ich angenommen. Und quasi das war, wo meine erste Frau und wir haben uns getrennt und Scheidung und so weiter. War einfach kein gutes Jahr. Alles zusammen war kein gutes Jahr, sag mal so. Ob das ein Grund ist für Statistik oder so, wahrscheinlich. Aber ja, war einfach nettes Essen an mich gedacht und wollte mich haben und so, aber eigentlich kein gutes Jahr allgemein für mich.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Terry Campbell. Den zweiten Teil hört ihr nächste Woche. Dort spricht er unter anderem über seine Karriere in der Nationalmannschaft und verrät uns, wer seine persönliche Starting Six ist. Freut euch drauf!